ARD.
Hallo, Charlotte Grieser hier. Wir haben heute was Besonderes für euch. Wir haben nämlich eine Science-Slammerin zu Gast. Ganz kurz, was ist ein Science-Slam? Bei einem Science-Slam stellen sich WissenschaftlerInnen auf eine Bühne und erzählen in maximal 10 Minuten, woran sie forschen. Das darf möglichst anschaulich sein, das darf auch lustig sein. Und dann vergibt das Publikum Punkte, wie gut sie den Vortrag fanden. Am Ende gewinnt eine Person den Slam. Und da haben wir gedacht, das passt doch wahnsinnig gut zu Fucked Up. Deswegen gibt es jetzt in eurem Feed 4 Folgen Fucked Up meets Science Slam. Und in jeder Folge ist eine Wissenschaftlerin oder ein Wissenschaftler zu Gast bei uns und slammt für euch plus echte Fucked Up-Fragen hinterher. Danach dürft ihr dann abstimmen, welcher Slam hat euch am besten gefallen. Und mehr dazu verrate ich am Ende der Folge natürlich. Heute habe ich Verena Jalas zu Gast. Schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Verena forscht an der Uniklinik Köln in der Arbeitsgemeinschaft, jetzt darf ich mich nicht verhaspeln, multimodale Bildgebung neuronaler Netzwerke. Könntest du bitte. Okay, die erste Hürde habe ich geschafft. Könntest du vielleicht mal übersetzen? Was machst du?
Also im Grunde genommen geht es darum, wir arbeiten viel mit Alzheimer und Parkinson und weil wir ja Menschen schlecht aufschneiden können, um uns anzugucken, wie das Gehirn arbeitet, müssen wir irgendwie von außen in das Gehirn reingucken. Und dafür gibt es ganz viele bildgebende Verfahren. Die meisten von euch werden wahrscheinlich MRTs kennen, das sind diese super lauten Röhren, in die man sich reinlegen kann. Wo es dann immer so tak, 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 tak geht.
Wo man vorher alle Piercings rausmachen muss?
Ja, genau, weil das so ein starkes Magnetfeld hat. Und das ist zum Beispiel eine bildgebende Methode, wie man die Struktur oder auch die Funktion vom Gehirn sichtbar machen kann. Und es gibt noch ganz viele andere. Und das wenden wir an zur Diagnose, aber auch zur Forschung.
Und warum guckst du persönlich jetzt so gerne in kranke Gehirne rein?
Okay, das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber ich finde einfach, dass unser Gehirn, wenn man sich das mal veranschaulicht, wir wissen mehr über das Universum als über unser eigenes Gehirn, wie unser Gehirn funktioniert. Und ich habe auch sehr lange meinen Großvater gepflegt, der irgendwann an Alzheimer erkrankt ist. Und ich finde es einfach faszinierend zu verstehen, wie ein Gehirn arbeitet und was im Krankheitsfall schiefläuft, weil neurodegenerative Erkrankungen besonders hart für die Betroffenen und auch die Umlebenden sind, die Familien, um meinen Beitrag dazu zu leisten, vielleicht irgendwann was dagegen tun zu können.
Oh wow, das sind sehr hehre Motive. Und machst du auch aus genauso hehren Motiven den Science Slam, weil alle Leute so doof fragen wie ich?
Ich finde einfach, dass Science Slams extrem wichtig sind. Ich meine, Forschung wird durch Steuergelder finanziert und normalerweise ist Forschung so ein bisschen wie künstliche Intelligenz, so eine Blackbox. Man stellt sich das so vor, dass die ganzen Wissenschaftler einfach so irgendwie in ihren Kellerräumen drin sitzen und so vor sich hin forschen und niemand weiß so genau, was wir eigentlich den ganzen Tag tun. Und ich finde es ganz wichtig, dass man halt kommuniziert, wofür diese Gelder benutzt werden, was wir eigentlich den ganzen Tag machen. Und viele Leute sind auch sehr daran interessiert, was in der Forschung passiert, weil sie selber betroffen sind oder Angehörige haben. Und dementsprechend ist es einfach eine sehr schöne Möglichkeit, mit den Menschen zu kommunizieren und auch deren Fragen zu beantworten.
Was hast du heute für uns dabei?
Heute habe ich einen Vortrag dabei, in dem es darum geht, wie wir künstliche Intelligenz momentan einsetzen in der medizinischen Forschung. Was gut läuft, was vielleicht nicht so gut läuft. Und das ist eigentlich ein ganz spannendes Projekt. Das ist eins meiner Doktorarbeitsthemen, was ich zusammen mit einer Arbeitskollegin gemacht habe. Und so viel kann ich euch verraten. Ich glaube, wir haben uns sehr unbeliebt gemacht bei sehr vielen Forschern auf der ganzen Welt.
Das klingt wirklich vielversprechend. Ja. Verena, dann bist du jetzt gleich dran, uns zu erzählen, wie du dich unbeliebt gemacht hast. Ich zähle dich gleich ein und dann hast du 10 Minuten für deinen Slam. Wenn die Zeit um ist, mache ich dieses Geräusch. Und dann darfst du noch deine Sätze zu Ende sprechen und dann ist aber auch Schluss, weil wir ja natürlich total streng sind hier mit diesen Zeitvorgaben. Hast du noch Fragen?
Nee.
Gut, dann 3, 2, 1, Slam.
Hört, hört, tolle neue Errungenschaft in der Parkinson-Forschung. Künstliche Intelligenz kann gesunde Kontrollen mit 100%iger Genauigkeit von Parkinson-Patienten unterscheiden. Klingt super, oder? Dieses super Ergebnis habe ich in meiner Doktorarbeit erleuchtet. Und ich habe mich gefragt, ist das eigentlich eine Fragestellung, die ein Arzt in seinem Klinikalltag sich gegenüber sieht? Und woher weiß ich eigentlich, ob die künstliche Intelligenz wirklich etwas gelernt hat? Und wie erfahre ich, was sie genau gelernt hat? Und kann eine künstliche Intelligenz eigentlich auch schummeln? Um diese Fragen zu beantworten, musste ich mir zunächst einmal einen Überblick darüber verschaffen, was schon alles mit künstlicher Intelligenz in der Parkinson-Forschung gemacht wurde. Das nennt man im Fachjargon ein Review, also eine Übersichtsarbeit. Was man da macht, ist, man fischt zunächst alle Artikel, die es zu einem gewissen Fachgebiet gibt, aus dem Internet raus, liest sich diese ganz aufmerksam durch und am Ende versucht man dann ein Fazit zu ziehen. Also was wurde alles schon gemacht? Wie gut können gewisse Dinge gemacht werden? Und wohin sollte sich das Feld am besten jetzt entwickeln? Genau das habe ich also gemacht. Ich habe alle Arbeiten rausgesucht, die versucht haben, die Diagnose, Prognose oder Therapie mithilfe von künstlicher Intelligenz in der Parkinson-Erkrankung zu verbessern. Und zusätzlich, weil ich natürlich in der sogenannten MMNI-Arbeitsgruppe mit diesem unaussprechlichen Namen arbeite, musste die künstliche Intelligenz dafür Bilder vom Gehirn verwenden. So, dann ging es auch schon los mit genau 244 Studien, die alle mindestens 12 Seiten hatten in Schriftgröße 8. Ja, ouch. Und wie ich euch schon gespoilert habe, habe ich mich damit bei ganz vielen Forschern auf der ganzen Welt unbeliebt gemacht. Aber fangen wir erstmal mit ein paar Grundlagen zur Parkinson-Erkrankung und der künstlichen Intelligenz an. Was ist eigentlich Parkinson und was passiert, wenn man Parkinson hat? Generell ist Parkinson eine neurodegenerative Erkrankung, also eine Krankheit, bei der Gehirnzellen absterben. Das sind bei Parkinson besonders die dopaminproduzierenden Zellen, die in der sogenannten schwarzen Substanz der Substantia nigra sind. Und das ist ein ganz kleiner Teil unseres sogenannten Krokodilgehirns. Das ist der älteste Teil unseres Gehirns, das unter anderem für die Steuerung von Bewegung zuständig ist. Wenn jetzt also diese dopaminproduzierenden Zellen absterben, bedeutet das für die Betroffenen, dass sie nach und nach die Kontrolle über ihren eigenen Körper verlieren. Das heißt, Bewegung zu initiieren fällt schwer. Die Bewegungen werden langsamer. Es gibt Muskelsteifheit, dieses typische Zittern, was man mit Parkinson assoziiert. Und das ist leider ein Vorgang, für den wir bis jetzt keinerlei Therapien haben. Das heißt, wir können die Krankheit nicht aufhalten oder zumindest verlangsamen. Viele stellen sich wahrscheinlich hier wie meine 90-jährige Nachbarin die Frage, Zitat, Verena, ihr forscht und forscht und forscht und trotzdem kann man immer noch nichts machen. Warum eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage und wahrscheinlich ist die Antwort hier darauf, dass Parkinson einfach extrem vielfältig ist. Wir haben zum einen sehr vielfältige Symptome und auch sehr vielfältige Verläufe. In Fachjargon nennen wir das Heterogenität. Und das hat einige Folgen. Nämlich zum einen, dass wir die Diagnose erst sehr spät stellen können. Wenn nämlich 70% dieser dopaminproduzierenden Neurone oder Gehirnzellen bereits abgestorben sind. Dementsprechend ist es natürlich sehr schwer, Therapien zu testen, weil diese vielleicht gar nicht mehr sinnvoll sind zu diesem Zeitpunkt oder gar keine Wirksamkeit mehr zeigen. Dann haben wir auch noch die Schwierigkeit, Parkinson von anderen Bewegungsstörungen abzugrenzen. Gerade die Multisystematrophie oder die progressive Blickparese sind in frühen Stadien so ähnlich zu Parkinson, dass es immer noch viel zu Fehldiagnosen kommt. Und zu guter Letzt ist es natürlich auch, wenn es vielfältige Krankheitsverläufe gibt, sehr schwierig, akkurate Prognosen zu stellen. Das heißt, die Patienten wissen gar nicht so richtig, worauf sie sich einstellen müssen. Und wenn man das jetzt so zusammenfasst, wie ich das gemacht habe, dann hört sich das ziemlich bescheiden an und das ist es auch leider. Aber mit Hilfe von künstlicher Intelligenz haben wir jetzt ein neues Tool in der Wissenschaft, was uns helfen könnte, einige dieser Probleme anzugehen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich so, hey, aber was kann denn künstliche Intelligenz, was der Mensch nicht kann? Ist auch eine sehr gute Frage, aber es gibt zwei Dinge, wo uns eine künstliche Intelligenz wirklich überlegen ist. Wenn wir uns als Menschen Bilder angucken, sind wir sehr gut darin, Dinge zu erkennen. Zum Beispiel, ich kann ganz einfach sagen, das ist ein Gehirn, das ist eine Katze, das ist ein Hund. Eine künstliche Intelligenz hat da richtig Probleme, genauso wie bei Uhrenzeichen, aber das ist ein anderes Thema. So, jetzt muss man sich aber vorstellen, Bilder sind auch nichts anderes als riesige Tabellen mit Helligkeitswerten drin. Wenn wir jetzt auf diese Tabelle gucken, ist es für uns als Menschen quasi unmöglich zu sehen, dass wenn sich der Helligkeitswert ganz oben links verändert, dass auch der Helligkeitswert in der Mitte tut. Das ist aber ganz einfach für eine KI zu erkennen. Also so komplexe Muster in Daten zu erkennen, ist ganz einfach für künstliche Intelligenzen. Der zweite Punkt ist, dass eine künstliche Intelligenz verschiedene Datenquellen integrieren kann, also gleichzeitig verarbeiten. Nehmen wir jetzt mal an, um die Diagnose von Parkinson zu stellen, brauchen wir zum einen ein Hirnbild, also ein dreidimensionales Bild von unserem Gehirn, Blutwerte und einen Fragebogen über die Krankheitsgeschichte der Familie. Und ihr kriegt es jetzt und sollt einen übergeordneten Zusammenhang in diesen Daten erkennen. Da würdet ihr wahrscheinlich sagen, puh, nee, das kann ich nicht. Das ist aber was eine künstliche Intelligenz auch sehr gut kann. Die kann dann zum Beispiel sagen, in diesem kleinen Gehirnbereich hier, wenn der ein bisschen anders aussieht, dann ist Blutwert 7 verändert und gleichzeitig Frage 13 im Fragebogen mit Ja beantwortet. So, dementsprechend haben wir in der medizinischen Forschung große Hoffnung in die künstliche Intelligenz, weil sich anscheinend der menschliche Verstand und die künstliche Intelligenz extrem gut ergänzen. So, nachdem ich jetzt die 244 Studien, die ich für meine Doktorarbeit rausgesucht habe, gelesen hatte, war ich mir sicher, ja, künstliche Intelligenz bietet ein unfassbares Innovationspotenzial. Und jetzt kommt das große Aber. Aber leider wird künstliche Intelligenz momentan viel zu selten sinnvoll genutzt. Was meine ich damit? Über die Hälfte der Studien, die ich mir angeguckt habe, haben versucht, gesunde Kontrollen von Patienten mit Parkinson zu unterscheiden. Jetzt frage ich mich, wie oft wacht ihr so morgens auf und denkt euch so, Junge, geht's mir heute gut? Perfekter Tag, um zum Arzt zu gehen und abchecken zu lassen, ob ich Parkinson habe? Wahrscheinlich wie bei mir noch nie. So, dementsprechend wäre es doch viel sinnvoller, diese ganze Forschung woanders hin zu fokussieren, nämlich zum Beispiel auf die Abgrenzung von Parkinson zu anderen sehr ähnlich aussehenden Bewegungsstörungen, sodass wir Fehldiagnosen verhindern können, vielleicht eine frühere Diagnose ermöglichen können. Ich hoffe, ihr seht hier den Unterschied zwischen dem, was in der Klinik wirklich gebraucht wird, was Ärzte unterstützen würde, und dem, worauf sich die Forschung leider momentan fokussiert. Naja, aber das war ja nur der erste Teil meiner ganzen Fragen, nämlich die Relevanz der Fragestellung. Es bleiben aber ja noch andere wichtige Fragen über, nämlich zum Beispiel, woher wissen wir eigentlich, ob die künstliche Intelligenz wirklich etwas gelernt hat und wenn ja, was hat sie denn überhaupt gelernt? Wir wollen ja schließlich keine Diagnose von einer Maschine, der wir einfach blind vertrauen, sondern ganz im Gegenteil. Wir wollen ein Tool, das Ärzte und Ärztinnen unterstützt mit zusätzlichen Informationen, so in etwa wie ein kluger Assistent. Das könnte dann so aussehen wie: Hey Dr. Meyer, ich bin mir nicht ganz sicher, aber der Bereich hier in dem Gehirn, der sieht irgendwie ein bisschen komisch aus. Also zumindest ganz anders, als ich das in meinem digitalen Kurzzeitgedächtnis abgespeichert habe. Haben Sie das schon in der Diagnose berücksichtigt oder wollen Sie sich das nochmal angucken? So, aber damit so eine Zusammenarbeit zwischen künstlicher Intelligenz und Ärzten funktioniert, müssen wir natürlich zunächst einmal verstehen, wie eine künstliche Intelligenz überhaupt lernt und wenn ja, was sie überhaupt lernt. Und das ist tatsächlich ganz witzig, weil KIs und Schüler scheinen anscheinend sehr ähnlich zu lernen. Zum Beispiel fangen wir mal ganz einfach an mit dem Unterricht. Der Unterricht, da ist normalerweise der Lehrer und der Lehrer stellt Informationen zur Verfügung. Wir nennen das in der künstlichen Intelligenzforschung Features, wie zum Beispiel, wir geben unserer künstlichen Intelligenz Alter, Geschlecht und MRT-Bilder. Aber wir müssen natürlich auch definieren, was das ist. Wir müssen der künstlichen Intelligenz erstmal erklären, was das ist, damit sie das damit anfangen kann. Genauso wie wir das Schülern erklären müssten. Dann gibt es die Klausurvorbereitung oder das Training. Hier sollte dann der Schüler oder die künstliche Intelligenz Zusammenhänge zwischen diesen Informationen lernen. Zum Beispiel sowas wie: ältere Gehirne schrumpeln genauso wie die Haut bei alten Leuten. Das wäre schon mal gut. Aber wir müssen hier aufpassen, weil wenn wir zu viele Informationen auf einmal auf unsere Schüler schmeißen, dann sind die ganz, ganz schnell überfordert. So, das heißt, was wir hier machen müssen, ist, wir brauchen eine angemessene Anzahl an Beispielen und ein angemessenes Zeitintervall, damit die künstliche Intelligenz und die Schüler diese Informationen lernen können. So, jetzt sind wir fertig mit dem Lernen. Was machen wir jetzt? Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wir wollen ja jetzt wissen, hat unsere künstliche Intelligenz tatsächlich was gelernt? So, wie machen wir das? Wir machen das genauso wie in der Schule. Wir schreiben einfach einen Test. Was ist wichtig daran, wenn wir einen Test schreiben? Die Übungsaufgaben, an denen die künstliche Intelligenz und unsere Schüler vorher gelernt haben, muss natürlich anders sein als die Testaufgaben. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, aber ich hatte so einen Lehrer, der hat immer genau die gleichen Übungsaufgaben genommen, wie er dann später in der Klausur gestellt hat und hat sich dann gewundert, warum es so gut ausgefallen ist. Das muss natürlich verhindert werden, weil da reicht bloßes Auswendiglernen, da muss man nichts verstehen. Zusätzlich dürfen die Schüler und unsere KI natürlich nicht spicken. Da hatte ich auch so ein tolles Beispiel an Lehrerin, die immer schon in der Stunde vor der Klausur die Klausur dabei hatte und musste dann telefonieren gehen. Und dann lag diese Klausur offen auf ihrem Lehrerpult rum und wir haben die natürlich abfotografiert, mit der Konsequenz, dass wir auch da nichts gelernt haben. Zu guter Letzt gibt es noch einen wichtigen Punkt, nämlich dass wir verstehen müssen, warum die künstliche Intelligenz eine gewisse Entscheidung getroffen hat oder zu einem gewissen Ergebnis gekommen ist. Das heißt, früher habe ich auch nie verstanden, warum will mein Lehrer denn unbedingt, dass ich diesen dämlichen Lösungsweg in Mathe aufschreibe. Jetzt, seitdem ich in der künstlichen Intelligenzforschung arbeite, verstehe ich das, weil manchmal kann man natürlich auch einfach durch Raten oder falsche Schlüsse zum richtigen Ergebnis kommen. Das wäre aber jetzt in der medizinischen Forschung wirklich, wirklich katastrophal. Deswegen geht das nicht. Okay, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Wir haben nämlich jetzt insgesamt 5 Qualitätskriterien aufgestellt, die wichtig sind, um feststellen zu können, ob eine künstliche Intelligenz etwas gelernt hat und wenn ja, was sie gelernt hat. Das erste ist, die künstliche Intelligenz wird an anderen Daten getestet, als sie trainiert wurde. Das zweite ist, dass die Bewertung anhand der Testdaten erfolgt und nicht der Trainingsdaten. Die künstliche Intelligenz darf nicht zu viele Features bekommen, also wir dürfen sie nicht überfordern. Dann darf die KI nicht spicken, also die Testdaten nicht vorab kennen. Und am Ende muss die künstliche Intelligenz begründen können, warum sie eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Diese 5 Kriterien haben wir jetzt angewendet, meine Kolleginnen und ich, auf die 244 Studien. Und deswegen heißt unsere Studie auch Houston, we have a problem, weil 80% der Studien diese Regeln nicht eingehalten haben. Was heißt das jetzt? Das bedeutet, dass die Ergebnisse mit Vorsicht zu genießen sind. Denn wir können bei den Studien nicht sicher sein, dass unsere künstliche Intelligenz wirklich etwas gelernt hat und deswegen vielleicht auch gar kein hilfreicher Assistent in der Klinik wäre. Das Fazit von unserem Review oder unserer Studie ist aber nicht, dass künstliche Intelligenzforschung schlecht ist, sondern ihr müsst bedenken, das ist noch ein ganz neues Feld, ein ganz neues Gebiet, das steckt noch in den Kinderschuhen. Deswegen ist es aber unfassbar wichtig, dass wir die Forschung hinterfragen, wenden wir sie richtig an, brauchen wir neue Regeln. Und wenn es jetzt 1960 wäre, dann hätte ich gesagt, wenn wir lernen, KIs richtig einzusetzen, fliegen wir zum Mond. Heute lehne ich mich so weit aus dem Fenster und sage, mit Hilfe von künstlicher Intelligenz könnten wir bald in die Tiefen unseres Gehirns vordringen.
Vielen Dank, Verena. Es ist wahnsinnig gut, dass ich diese Tröte habe. Ich benutze sie natürlich in meinem Alltag nie.
Solltest du aber viel mehr. Ich finde das richtig witzig.
Eigentlich, verdammt. Ich sollte mir die einfach irgendwie in die Tasche stecken und
einfach so Leute antröten.
Ja, so wie wenn man mit dem Fahrrad fährt und klingelt und dann könnte man einfach, wenn ich laufe und Leute latschen mir einfach irgendwie auf den Weg, dann tröte ich halt einfach ein bisschen.
Ich fände die Reaktion auch spannend, wenn du es einfach so zwischendurch machst, ob manche Leute anfangen Liegestützen zu machen, manche aus dem Weg, weiß ja nicht, so die unterschiedlichen Reaktionen.
Ja, oder so in irgendwelchen Meetings. Naja, so viel zum Thema sich unbeliebt machen. Ich habe da ja jetzt von dir gelernt, also soweit bin ich noch nicht, dass ich die ganze Forscher-Community gegen mich aufbringe, aber ich kann es auf jeden Fall mit meinen Mitmenschen auf der Straße jetzt mal damit probieren.
Ja, ich habe mich auch mit meiner Kollegin gefragt, weil wir noch dabei sind, unseren Doktor zu machen, ob das so sinnvoll ist, uns schon so unbeliebt zu machen, aber gut.
War da eine Studie von Forschungsgruppenleitern drin?
Ja.
Ist sie durchgefallen?
Ja.
Das hört sich gut an. Okay, ja, wir reden dann nochmal, wenn du deinen Doktortitel hast.
Ich wollte gerade sagen, Ende des Jahres bitte nochmal.
Wir probieren das dann auf jeden Fall nochmal. Okay, also das heißt, noch ist die KI keine gute Assistentin, aber sie könnte es werden sozusagen.
Genau. Also es gibt ja auch Studien, die komplett alles richtig gemacht haben und wo man schon sieht, dass sie sowohl eine relevante Fragestellung untersucht haben, als auch diese Kriterien richtig angewendet haben. Aber man sieht halt einfach noch, wir können künstliche Intelligenz durch die Fortschritte in der Technik einfach flächendeckend mittlerweile einsetzen, aber vielleicht fehlt einfach noch ein bisschen das Hintergrundwissen dazu und auch diese Kontrollmechanismen, dass das richtig reguliert ist.
Und das müsste man eigentlich auch standardisieren?
Ja.
Okay. Das hört sich nach noch einem relativ großen Berg an Arbeit oder nach noch einem Flug zum Mond an tatsächlich.
Aber so ist es ja immer in der Forschung. Es entwickelt sich eine neue Möglichkeit, eine neue Methode. Dann wird die Methode angewandt, man findet neue Sachen damit raus. Da muss man hinterfragen, wenden wir das gerade richtig an? Ich meine, Forschung wird von vielen immer so gesehen, dass wir nur dazu dienen, quasi neues Wissen zu generieren. Aber es ist ja genauso wichtig, dass man bestehendes Wissen hinterfragt und Methoden. Ich meine, einige der größten Revolutionen haben ja stattgefunden, weil irgendein schlauer Mensch gesagt hat so, also ich glaube nicht, dass die Erde eine Scheibe ist. So, vielleicht ist die Erde auch nicht der Mittelpunkt des Universums und vielleicht ist Zeit gar nicht absolut, sondern eher relativ.
Ich finde, du stellst dich sehr selbstbewusst da in die Tradition, das finde ich gut. Also okay. Aber okay, das heißt, gut, ihr habt jetzt rausgefunden, okay, die KI macht manchmal Schwachsinn, wenn wir ihr beibringen, Schwachsinn zu machen, aber wir können sie auch so trainieren, dass sie das Richtige macht. Ist das denn jetzt sozusagen die Zukunft deiner Arbeit, nicht mehr selber oder auch der Arbeit von Ärztinnen, also in der Klinik, nicht mehr selber Spürhund für Parkinson sein, sondern den Spürhund trainieren?
Also ich glaube, es ist tatsächlich so, wie ich es versucht habe zu beschreiben, dass wir ein ergänzendes Tool brauchen. Dass halt einige Dinge, die für uns sehr schwierig sind rauszufinden, für eine künstliche Intelligenz sehr einfach sind zu detektieren. Dass eine künstliche Intelligenz aber andere Dinge nicht kann, wie zum Beispiel mit dem Patienten interagieren und solche Dinge. Vielleicht kann sie das irgendwann auch, aber das sind so Dinge, es wäre eher ein Hilfsmittel, anstatt dass wir Aufgaben komplett abschieben würden.
Du hast vorhin so diesen schönen Vergleich aufgemacht zwischen SchülerInnen und KI und du hast gesagt, die KI ist beim Lernen auch überfordert?
Ja, tatsächlich, manchmal.
Aber ich bin jetzt wirklich keine Expertin für KI, aber ich dachte mal, okay, die können halt so, eine KI kann schöne große Datenmengen verarbeiten, dann kann ich also schöne große Datenmengen, die ich nicht verarbeiten kann oder für die ich jetzt sehr, sehr lange brauchen würde, auf die KI schmeißen und dann macht die das schön für mich. Aber das kann zu viel sein.
Das Problem ist das Verhältnis. Also ich habe ja gesagt, was wir reingeben, also die Sachen, die die künstliche Intelligenz lernen soll, das sind die Features, so wie Alter, Geschlecht und das Gehirnbild. Das Problem ist aber, wenn wir jetzt 10.000 unterschiedliche von diesen Features reingeben, also Merkmale, die sie lernen und miteinander assoziieren soll, und wir sagen, wir haben aber nur drei Lernbeispiele von drei Probanden.
eine 90-jährige Frau, die, was war das dritte?
Wir haben eine 90-jährige Frau, einen 80-jährigen Mann und wir hätten dann noch so einen 50-jährigen berufstätigen Dude einfach. Und jetzt haben wir für diese drei Leute aber 10.000 Merkmale. Wir haben Alter, Geschlecht, wir haben was die essen in einem Fragebogen, wir haben das Gehirnbild und so weiter.
Haben sie eine Tröte bei sich, haben sie keine Tröte bei sich?
Und jetzt sagen wir der künstlichen Intelligenz, sie soll bitte Zusammenhänge im Zusammenhang mit Parkinson lernen.
Okay, also dann, zu viele Features, zu wenig Daten.
Genau, das ist oft das Problem. Also das ist tatsächlich was wir häufig gesehen haben und was momentan auch noch ein großes Problem ist bei gerade Deep Learning. Also wo man tatsächlich sehr komplexe Netzwerke hat, die was lernen sollen, dass wir einfach nicht genug Beispiele haben. Also wir haben nicht genug Probanden, anhand deren unserer künstlichen Intelligenzen die Zusammenhänge lernen können. Und das ist das Problem. Es ist nicht die Komplexität. Es ist nur, je komplexer ein Datensatz ist, desto mehr Beispiele brauche ich auch, die künstliche Intelligenz zum Lernen benutzen kann.
Das ist ja auch was, wo wir bei FaktUp immer sehr gerne gucken. Wir lesen keine 244 Studien pro Folge, aber wir lesen Studien.
Ich bin enttäuscht.
Ja, zu Recht, zu Recht. So, gut, also wenn wir jetzt dafür bezahlt würden, gut, lassen wir das. Wir werden auch von sozusagen öffentlichen Geldern bezahlt. Ne? Vielen Dank für euren Rundfunkbeitrag an dieser Stelle. Aber das ist was, wo wir auch immer sofort ein bisschen spitzfindig werden, wenn wir da sehen, die Probandenzahl ist, ne? So.
Ja.
Gibt natürlich auch Gründe bei seltenen Krankheiten oder so, warum es nicht so viele sein können. Aber was ist denn so eine Hausnummer bei so einer KI-Studie, wenn ich jetzt sage, ich möchte wirklich feststellen, kann die KI Parkinson gut erkennen? Was ist denn so eine Hausnummer an ProbandInnen, die sich die KI da angucken sollte? Reden wir eher so von 100 oder reden wir von 20.000?
Eher Letzteres. Aber es kommt auch sehr stark an, was KI ist ja nicht gleich KI. Das ist wie bei Mathe. Es gibt ja nicht ein Mathe.
Eins Mathe, zwei Mathe. Hallo, Eneas.
Genau. Sondern es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle. Hm. Und je nachdem, wie komplex die sind, braucht man halt mehr oder weniger Daten. Das heißt, ich kann da jetzt keine ultimative Zahl sagen, aber es geht schon eher in die 1000 als in die 100.
Okay. Also zusammenfassend könnte man vielleicht sagen, der nächste Schritt nach deiner Promotion ist, du gründest einen Stammtisch von InformatikerInnen und ÄrztInnen möglicherweise?
Das ist tatsächlich eins der Fazits, was wir gezogen haben, dass wir tatsächlich auf der einen Seite haben wir Arbeiten gelesen, wo man klar gesehen hat, das sind Kliniker, ÄrztInnen und Ärzte, die haben eine wirklich relevante Fragestellung, was ihnen in ihrem Alltag sehr weiterhelfen würde, hatten aber auf der anderen Seite nicht so viel Erfahrung mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz vielleicht.
Das hast du sehr schön vorsichtig formuliert.
Ja, ich möchte hier niemandem zu nahe treten.
Das hast du doch schon längst.
Ja, stimmt. Verdammt. Und auf der anderen Seite hat man halt gesehen, man hatte teilweise sehr krasse Algorithmen. Also wirklich, wo man sich gedacht hat, so wow, ob ich da jetzt dahinter steige, weiß ich nicht. Aber hat sich jemand, der sehr viel Ahnung hatte, sehr viel Gedanken gemacht. Aber dann halt keine relevante Fragestellung.
Ja gut, also dann ist das ja vielleicht ein schönes nächstes Projekt. Vielleicht können wir auch einen FaktUp-Stammtisch daraus machen. Ich rede da mal mit der Redaktion drüber.
Perfekt.
So, das war's auch mit dieser Folge FaktUp meets Science Slam mit Neurowissenschaftlerin Verena Jalas. Danke, Verena, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Schön. Wir drücken natürlich die Daumen für das Voting. Und damit ihr abstimmen könnt, in den Shownotes zu dieser Folge findet ihr einen Link. Der ist gültig bis zum 3. Juni und da könnt ihr abstimmen, welcher Slam euch besonders gut gefallen hat. Und die Gewinnerin oder den Gewinner hört ihr dann nochmal ausführlich in der Folge FaktUp. Wenn ihr mal einen Science Slam live erleben wollt, es gibt mit Sicherheit auch bei euch in der Nähe einen, scienceslam.de, der Link steht auch in den Shownotes. Und das war's für heute. Tschüss! Die Redaktion hatten Janine Funkel und Chris Eckert. Danke an Julia Offe vom Science Slam.
Hi, ich bin Eileen Doan und ich habe da einen neuen Podcast für euch. Ich habe es mir nämlich zur Aufgabe gemacht, eine der größten Fragen der Menschheitsgeschichte zu klären.
Das wäre jetzt keine Panama Papers-Recherche so.
Na gut, vielleicht jetzt nicht die allergrößte.
Döner Papers-Recherche.
Aber es gibt da diese eine Frage, mit der ich komplett obsessed bin.
Und zwar würde ich gerne herausfinden, wer dieses Logo gemacht hat. Habt ihr auch diese Tüten?
Das Logo auf der Dönertüte. Ihr kennt es doch alle. Dieser etwas dickere Mann mit Schnurrbart und Kochmütze, mit einem sehr langen Messer in der Hand und neben ihm ein Dönerspieß.
Er so, dass ihr habt euch ja das beschissenste Thema rausgesucht, hat er gesagt.
Sorry, das ist ein geiles Thema. Ich habe bei den Recherchen nämlich einen fetten Deep Dive gemacht in die Migrationsgeschichte in Deutschland. In die komplette Dönerbranche. Und ganz nebenbei habe ich auch noch extrem skurrile Typen kennengelernt. Und das alles, um am Ende zu erfahren, wer hat's gezeichnet. Das hört ihr im neuen Podcast Obsessed – Döner Papers. Ab jetzt in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.